Hey, ihr Leute, groß und klein.
Wollt ihr mal im Radio sein?
Auf unserer Welle sind Sie richtig.
Jedes Thema ist uns wichtig.
Beim Bürgerradio Kreis Aachen
kann man eine Sendung selber machen.
Wie versprochen, so getan.
Bürgerradio für jedermann.
Sie hören Radio von unten, eine etwas andere Geschichte des Rundfunks. Unser Thema heute?
Ein Programmhinweis. Wir präsentieren eine Vorschau auf das, was Sie in den kommenden 2 Monaten erwartet. Jeden Donnerstag ab 18 Uhr auf dieser Welle.
Also im Bürgerradio.
Und was erwartet Sie?
Die Geschichte des Radios, von den Anfängen bis heute. Allerdings aus einer etwas anderen Sicht. Wenn wir Entstehung und Vergangenheit des Hörfunks schildern, dann geht es uns weniger um die Historie der Rundfunkanstalten, weniger um legendäre Reporter und berühmte Intendanten, weniger also um die da oben. Vielmehr interessieren wir uns für jene Leute, die entdeckt hatten, dass man das Radio nicht nur einschalten, sondern selbst benutzen kann. Die sich vor die Mikrofone setzen und dann senden wollten, von Staat und Post jedoch meist daran gehindert wurden. Wir interessieren uns für die da unten.
Und deshalb nennen wir die heute beginnende Sendereihe Radio von unten. Am Mikrofon Martin Bott
und Claudia Pressler.
Sitzt und steht, ist von Radio heut nur die Rede. Vom Kellerloch bis hoch zur Mansard ist alles rein vernarrt. Manche Maid, wenn schon Schlafenszeit, steigt ins Bettchen empfangsbereit und sie genießt mit dem Ohr ihren Lieblingstenor horizontal ideal. Die schöne Adrienne
Radio
hat eine Hochantenne
Radio
aus aller Herren Länder
Radio
empfängt sie von den Sendern
Radio.
Momentan sucht ein junger Mann schnell ein Zimmer, schwer kommt's ihm an. Watt, Telefon und wie es heut braucht, Radio an, Schluss auf. Ganz verzagt trifft er und befragt einen Freund, dem sein Leid erklärt. Der hat voll fröhlicher Tast ihn beim Arm gleich gefasst. Komm nur, ich weiß, was dir passt.
Die schöne Adrienne
Cintaratatatata Radio
hat eine Hochantenne
Cintaratatatata Radio
aus aller Herren Länder
Cintaratatatata Radio
empfängt sie von den Sendern
Trara, trara, traradio.
Als dieser Schlager zum ersten Mal gesungen wurde, da war das Radio schon 2 Jahre alt und hatte in Deutschland etwa 500.000 Hörer, die vielen Schwarzhörer nicht mitgerechnet. Einige von diesen 500.000 haben wir ausfindig gemacht und lassen Sie schon heute zu Wort kommen mit Ihren Radiogeschichten. Und wenn Sie unsere Sendereihe in den kommenden 2 Monaten verfolgen, dann werden Sie weitere interessante Bekanntschaften machen, denn
nächste Woche berichten wir von den revolutionären Militärfunkern des Ersten Weltkrieges. Sie wollten ein eigenes Funknetz aufbauen und damit stellten sie natürlich die Fernmeldehoheit der Post in Frage.
Außerdem erinnern wir an die Arbeiterradiovereine der 20er Jahre. Hier hatten sich begeisterte Radiobastler zusammengefunden, die später mehr wollten. Ein anderes Radio. Das heißt, warum nicht gleich einen eigenen Sender?
In 14 Tagen geht es dann um ein ziemlich dunkles Kapitel in der Geschichte des Rundfunks, nämlich um die Jahre 1933 bis 45, als die Nazis das Radio für ihre Propaganda missbrauchten.
Doch dass die gelogen haben wie gedruckt, war nicht schwer rauszukriegen. Nur ein bisschen Mut brauchte man. Dann drehte man am Einstellknopf und hörte heimlich die verbotenen Sender. London vor allem, denn die BBC berichtete, wie es wirklich um Deutschland stand. Es gab noch andere solcher Sender, Widerstandssender.
Heute in 3 Wochen sind unser Thema die Radiopiraten. Sender, die auf hoher See und im Binnenland ihr Unwesen trieben. Zur Freude vieler Hörer, doch sehr zum Ärger der großen Rundfunkanstalten und der Post.
Kann man ja verstehen, denn die Beamten vom Funkkontrollmessdienst wollen ja auch irgendwann Feierabend machen. Es gab allerdings eine Zeit, da hatten sie mit ihren Peilwagen ganz schön viel zu tun.
Das war die Zeit der freien Radios. Die wollten mit ihren Sendungen Politik machen und sich einmischen. Gegen Atomkraft vor allem und für mehr Demokratie. Übrig geblieben ist von denen nur Radio Dreieckland in Freiburg. Doch wir berichten auch von Radio Fledermaus in Münster, wir hören die letzte Sendung vom freien Radio Wendland und wir erinnern
an das freie Radio Aachen. Und zwar in genau einem Monat. Anschließend geht's um die Idee eines gemeinnützigen, also weder privat-kommerziellen noch öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und dann stellen wir die Arbeit der Bürgerradioinitiativen vor. Denn wenn es die nicht gegeben hätte,
könnten sie uns jetzt nicht hören. Eins haben Sie natürlich schon gemerkt, den Musikteppich dieses Senders werden wir mit Wortbeiträgen unterbrechen. Und manche dieser Beiträge dauern länger als 1,5 Minuten.
Für eventuelle Hörschäden übernehmen wir natürlich keine Verantwortung. Sie hören auf eigene Gefahr. Noch können Sie abschalten. Und zwar
jetzt!
Immer noch dran? Dann wünschen wir Ihnen viel Vergnügen.
Die schöne Adrienne.
Ching-ta-da-da-ta-ta-ta-ta-radio
hat eine Hochantenne.
Ching-ta-da-da-ta-ta-ta-ta-radio
aus aller Herren Länder.
Ching-ta-da-da-ta-ta-ta-ta-radio
empfängt sie von den Sender.
Ra-ra, ra-ra, ra-radio. Sie drehen zusammen am Radiophon, Paris berauscht sie schon. Plötzlich sind da zum Greifen nah Wellen aus Zentralafrika. Und ganz entsetzt kommt sie knapp und verhofft bis zum Kap der guten Hoffnung hinab. Die schöne Adrienne Hochantenne aus aller Herren Länder empfängt sie von den Sendern Tara, Tara, Ra, Radio.
So, vielen Dank. Wir bedanken uns ganz herzlich für die vielen Hinweise wegen des Musiktitels. Aber inzwischen sind alle unsere Leitungen überlastet.
Und deshalb, bitte rufen Sie uns jetzt nicht mehr an.
Genau, bitte rufen Sie nicht mehr an. Natürlich haben Sie alle recht, das war nicht die Originalversion der schönen Adrienne, weil die wurde nämlich auf Schellack aufgenommen.
Und das hätte dann geklungen. Naja, jedenfalls ungefähr als läge Schmirgelpapier auf dem Plattenteller.
Ja, genau. Also nochmal vielen Dank für die Anrufe. Und um gleich die am häufigsten gestellte Frage zu beantworten.
Das Original gibt es. Wir haben es. Und beim nächsten Mal können Sie es hören.
Ja, heute liefern wir Ihnen dafür ein paar andere Kostproben aus unseren kommenden Sendungen. Doch vorher hätten wir noch eine Frage.
Wissen Sie, wann in Deutschland das Radio entstand?
Ja, um die Jahrhundertwende, ne?
Was war Ihr erstes Erlebnis mit dem Radio, an das Sie sich bewusst erinnern können?
Bewusst? Ja, da war die Fußball-Weltmeisterschaft 54, ne? Also bewusst, auf Anhieb. Also die Spiele davor und ja, und dann Frankenfeld-Sendungen, ne? Und, ja, das ist eigentlich so, wenn mir sofort einfällt, wenn ich länger nachdenke, ne, dann fällt mir vielleicht noch was anderes ein.
Wissen Sie, wie in Deutschland das Radio entstand?
Wann das Radio entstand? 1927?
Ja,
kann das sein?
Gar nicht schlecht. 23.
23, genau. Das ist,
und wissen Sie, wie das zustande kam?
Das weiß ich nicht.
Was ist so Ihr erstes Erlebnis mit dem Radio gewesen?
Ja, das war 1937. Da waren also Kopfhörer und etc. Ja.
Da haben Sie zum ersten Mal bewusst Radio gehört?
Ja, 1937.
Was waren das für Sendungen dann?
Ja, das waren Sendungen. Was waren das für Sendungen? Viel Musik. Ja, was war noch? Ja, und Allgemeines, wo man sagen, was so Alltägliches, ne?
Wissen Sie, wie in Deutschland das Radio entstand?
Nee, weiß ich nicht.
Können Sie sich an die erste Sendung erinnern, die Sie ganz bewusst gehört haben?
Ich bin 86 Jahre und weiß, wie es noch gar kein Radio gab.
Aber Sie können sich an die Zeit erinnern, als es eingeführt wurde.
Mein Vater war, wie mein Vater denn Radio hatte, ja, war natürlich. Aber sonst.
Wie ging denn das vor sich?
Bitte?
Wie ging denn das vor sich damals?
Ja, nun, der saß dann immer da dran und hörte, weil er schon älter war. Nicht? Aber sonst weiß ich nicht, viel tut mir leid, dass ich Ihnen nicht viel sage.
Haben Sie selber auch gehört, Radio, früher?
Früher, ja, sicher, aber ich hatte einen Beruf und kam nicht dazu.
Sie hatten keine besondere Beziehung irgendwie zum Radio?
Nein, ich war 12 Jahre am Theater und habe getanzt.
Wissen Sie, wie in Deutschland das Radio entstand?
Nee.
Können Sie sich an die erste Radiosendung erinnern, die Sie gehört haben?
War das nicht mit, wie hieß das, Norberburg, wo wir da saßen und...
Wir hatten kein Radio zu Hause, aber um zu hören, ging ich in ein Lokal. Und dort wurde übertragen, aber der Wirt war selbst... damit beschäftigt, Radiogeräte zu machen, ja. Und da ging ich nicht allein, da gingen wir abends zu einem Turnverein und anschließend gingen wir da ein Radio hören, aber das war ein ganz kleines Gerät, wo man dann mithören konnte. Konnte. So Antennen, die gab es dann nicht.
Welche Zeit war das? Wann war das?
Ja, wie alt war ich da?
Ja. 16, 17 Jahre, ja. Warst dann auf dem Gymnasium.
Ja, das war in den 20er Jahren. Ja.
Können Sie sich erinnern, welche Programme damals gesendet wurden?
Nein.
War das vor allem Musik?
Künst Wusterhausen, glaube ich, wie hieß das? War das der Name?
Das war die Hauptfunkstelle, das war der Hauptsender.
Radio Künst Wusterhausen.
Haben die vor allem Musik gebracht oder was haben die übertragen?
Musik war schon drin. Musik war drin.
Und die Musik dieser Zeit hörte sich dann im Original zum Beispiel so an.
Thank you. Was machst du mit dem Knie, lieber Hans? Mit dem Knie, lieber Hans, beim Tanz. Was lachst du? Tu das nie, lieber Hans. Tu das nie, lieber Hans, beim Tanz. Warum wippst du mit den Schultern so sehr? Und was hüpfst du wie ein Floh hin und her? Und was machst du? Ja, was machst du mit dem Knie, lieber Hans, beim Tanz?
Wir gingen dorthin, waren Advisoren in der Wirtschaft und der Wirt hatte entscheidend mit dem, damit zu tun.
Da musste man suchen mit so einem Steinchen auf so einem Gerät, nicht?
Detektorgerät?
Ja, das war's.
Wann hatten Sie dann zum ersten Mal selber ein Radiogerät?
Ich weiß ja nicht, das war. Ja, da war doch schon spät,
das jetzt da kam. Das weiß ich nicht.
War zu arm.
War teuer, war nicht billig, ne?
Nein. Nein, es waren zu viele Kinder da und studierten alle.
Ja.
So, meine Herren, ich wüsste gerne, wann ist das Radio in Deutschland entstanden? Wisst ihr das?
Ungefähr um 1870 oder 1880, schätze ich mal.
Ja, wieso, hast du so eine konkrete Vorstellung?
Kann ich mir denken. Weil das Fernsehen seit 1900 gibt.
Was denkt ihr?
Ja, auch 1880 so.
Ja, klar. Ja, auch.
Wissen Sie, wie in Deutschland das Radio entstand und wann das war?
Nein. Das Radio. Wann war das? War das nicht 1930?
Gar nicht schlecht, 23.
23, ja.
Können Sie sich an die erste Sendung erinnern, die Sie so ganz bewusst gehört haben?
Nee, kann ich mich nicht mehr erinnern.
Aber haben Sie Radio gehört früher?
Ja, oh ja, sicher. Natürlich.
Was waren denn das für Programme früher?
Ja, das war doch dann 33, wo alles so mit Nazi-Sachen war und so weiter, nicht? Die Programme, alles, nicht? Wir dann ein Radio hatten, nicht? Volksempfänger hatten wir ja da, nicht wahr? Das war ja das erste Radio sozusagen. Für die einfachen Leute, die es wo es erschwinglich war, preislich, nicht wahr?
Wissen Sie noch, was Sie bezahlt haben dafür?
Nee, das weiß ich nicht mehr. Das kann ich mich nicht mehr entsinnen.
Haben Sie irgendwann mal auch verbotene Sender gehört damals?
Nein. Nein, das haben wir uns nicht gewagt. Nein.
Und wie empfanden Sie das Programm dann?
Man hat es mitgenommen. Also man war ja dann so eingespannt, dass man gar nicht anders konnte. Nicht wahr? Das war's doch.
Wissen Sie, wie in Deutschland das Radio entstand?
Das ist schon lange her, da war ich noch ganz jung. Und da hatten wir auf den anderen Häusern nebenan, da hatten wir eine Antenne, so eine Art Antenne stehen und dann den Empfang bis in die Wohnung zur anderen Seite rüber, durch die Luft. Das waren die ersten Radios, die hatten wir schon mit einem Lautsprecher dazu, extra.
Wissen Sie, wann das war?
Ja, das kann ich Ihnen auch sagen. Das war so 1925, nicht?
Genau, 23 war die, das oder Oktober
ich,
23.
Ja, ich weiß, es kann mich so bis 25, kann ich mich entsinnen.
Was hat man denn damals für ein Programm gehört? Was haben die übertragen?
Das war meistens sonntags morgens, hatten wir immer so ein Konzert, das war, muss man sagen, so von der See her, so eine Marschmusik. Aber da habe ich wenig Zeit gehabt und abends, ja. Da waren es auch so Übertragungen, aber wenn Sie mich jetzt fragen, wo das herkam, ich glaube, das kam aus Hamburg. Kann das sein?
Hafenkonzert, das stimmt.
Hafenkonzert, ja, das kann ich mich genau besinnen.
Welche Art von Vorträgen kamen denn so?
Ich sage, über Tag habe ich keine Zeit gehabt, um mir das anzuhören. Ich habe, wie gesagt, morgens, so sonntagsmorgens, bin ich extra früh aufgestanden, um das zu hören, das Hafenkonzert.
Thank you.
Das war der Gruß an Kiel.
Und zuvor hörten wir Interviews mit Passanten, aufgenommen in der Aachener Innenstadt.
Ich finde das merkwürdig.
Was findest du merkwürdig, Claudia?
Ja, für uns ist das Radiohören doch total normal irgendwie. Und wir sind damit irgendwie doch richtig aufgewachsen. Und keiner könnte sich vorstellen, dass da plötzlich Funkstille wäre.
Funkstille? Ja, das wäre wirklich eine komische Idee. Für mich gab es zum Beispiel während der Schulzeit kein Frühstück ohne Morgenmagazin.
Heute kommst du so früh gar nicht mehr aus dem Bett, wie?
Ja, komm, und du hast während der Hausaufgaben bestimmt Popshop gehört, hä?
Quatsch, Rocknacht.
Ja, okay, okay. Und unseren Hörerinnen und Hörern wird's nicht anders gehen. Überall und zu jeder Zeit Radio hören zu können, finden wir selbstverständlich. Doch als es losging mit dem Rundfunk, war das Ganze eine Sensation und Radio hören ein Abenteuer. Gertrud Bauermann, Jahrgang 1897, erinnert sich noch gut an diese Zeit.
Da hatten wir so einen kleinen Kasten und in dem Kasten, da war drin gebaut, da war ein Kristall drin gebaut und an dem Kästchen hing ein Stab mit einer Spitze. Detektor hieß er. Und dann muss man in den Kasten rein. Da sucht er immer mit der Spitze, bis da vorne laut Musik erhascht. Aber war ganz, ganz selten. Und dann hatten wir es dann nachher so, da lief es. Aber nicht ein Jahr waren wir so kleine Stückchen. Dann waren wir schon zufrieden, wenn man ein bisschen Musik hatte. Mann, ich hab Musik. Und dann sagt er, wir wollen uns mal überraschen lassen. Und dann haben wir dann nachher immer weiter hantiert. Und dann hieß es zuletzt, das Ding muss eine Antenne und auch eine Erde haben. Und da wohnte mein Mann auf der Charlottenstraße und da in dem Keller, da waren die Felsen richtig. Und da muss er ein Ding einrahmen, haben leider ein Haus abgebrochen. Und das tat es doch noch nicht trotzdem. Da ging es nachher weiter, wie wir ein bisschen mehr Kenntnis davon hatten. Und dann kamen da, wurden da auf dem, waren die auch inzwischen in sich größer geworden. Da wurden da so Spulen drauf gesetzt. Das sollten da Antennen sein, war. Und wo der mit dem Stab gearbeitet im Keller war, sollte die Erde sein. Wissen Sie, das war so unaussprechlich, was man da zu hören, das konnte man ja nicht begreifen. Das war einmalig. Und dann kam man nachher, kriegst du noch Kopfhörer, ich setz mal auf das Ding. Und dann war sonntags morgens, Konzert auf den Schiffen, so wie heißt es? Hafenkonzert, ja. Und dann dauert das. Um 6 Uhr fing das schon an morgens. Dann lachen wir zur Jäcke, da. Und tut hier auch so unser Hafenkonzert. Mein Mann, der steckte jede müde Nagel in das Ding. Ja. Und man hatte auch damals sehr wenig Geld, weil man, was kostet ja auch 1-2 Pfennige, war ein Brötchen 2 Pfennige. Was verdiente man nicht viel. Das waren Zeiten.
Zeiten, in denen es nicht gerade einfach war, sich über Wasser zu halten. Das Geld verlor seinen Wert, die Arbeitslosigkeit nahm rapide zu und die Not wuchs. Wer hatte da schon 400 Mark, um sich einen von der Post zugelassenen Röhrenempfänger zu kaufen? Doch für findige Bastler gab es einen Ausweg.
Und den schildert uns der jüngere Bruder von Frau Bauermann. Ein aufmerksamer Radiohörer und zugleich ein ausgewiesener Experte in Sachen Rundfunktechnik.
Als der Sender hier in Aachen kam, da waren wir ja nicht finanziell in der Lage, kann ich Ihnen ehrlich sagen, ein großes Rundfunkgerät anzuschaffen. Da hatte ich Detektorschaltungen mir besorgt und habe nachher so 2-3 kleine Detektoren gebaut. Da war das faszinierend, war das Samstagsprogramm Freier Samstag, ne, wie hieß er noch, in Köln. Karl von Langenberg. Früher Samstagnachmittag. Das war eigentlich das, was damals zuerst rum vor das Baum über den Detektor kriegten. Ne, ja. Der frühe Samstagnachmittag, das waren 2 oder auch auf 3 Stunden. Tja, das waren so Programme, wie soll ich sagen? Etwas, wo die ganze Völker lachten. Das war eine Vorsendung. Frühsport, das war gewöhnlich das Erste. Nicht? Und die Nachrichten, die Frühnachrichten. Dann kamen die einzelnen Sportsendungen. Samstagnachmittag war sowieso noch Sportnachmittag, nicht wahr? In der Zeit. Und dann alles das, was aktuelle Sendungen. Der Detektor, der wurde, das war sehr einfach. Ich hatte die lange Antenne oben am Speicher angebracht, runter über mein Jungenzimmer und dann in die Küche rein. Und konnten wir sagen, so den Licht verzeihen, weißt du, den Kopfhörer auf dem Teller, da hörte die ganze Familie. Wie die Volksempfänger kamen, war ja für den normalen Verbraucher ein Radiogerät nicht so anzuschaffen. Nicht wahr? Man hat denn wichtige Sachen, wie Radiogeräte nicht. Und der Detektor hatte es auch. Kennen Sie den Detektor? Nein. Das war ein Sockel. Zweipoliger Sockel, darauf stand ein Ebonitstück und darauf lag eine Glasröhre mit Kopf und Ende und an der Kopfseite war ein Stift, wo der eine spitze Nadel, aber was es für Material war, das kann man nicht sagen. Es war ein bestimmtes Material und der nahm dann nahm den Leihstrom, der auf dem Dreher auf dem Lager war, nahm den ab und richtete brauchte ihn zum tun. Wenn der nun eine Zeit lang gelaufen hatte, so Tage oder Wochen, irgendwie Küchen, Dampf oder irgendwas dran, da musste man einen neuen Pump suchen. Da lag auf dem Stück, der stach auf dem Kristall. Der Stift, der Draht, die kleine Drahtspirale, die stand auf dem Metall und brachte die gleiche Richtung, um überhaupt etwas in den Hörer reinzukriegen. Das war das ganze der Clou des Stars.
Das, liebe Hörerinnen und Hörer, waren ein paar Radiogeschichten, Berichte, Beobachtungen und Anekdoten aus der Zeit, da das Radio senden lernte. Und jetzt möchten wir Ihnen... ja, Claudia, aus dem Nuss.
Weißt du, ich dachte nur, vielleicht könnten ja die Leute, die uns jetzt zu...
Du möchtest wahrscheinlich jemanden grüßen, das ist kein Problem. Also, die Claudia grüßt herzlich.
Oh Mann, das passiert doch wirklich oft genug im Radio.
Das war's nicht.
Nein, es könnte doch sein, dass unsere Hörer selbst was erzählen können übers Radio und wie das so anfing. Oder dass ihnen mal irgendwas Besonderes passiert ist damit.
Und dann?
Naja, die könnten ihre Geschichten doch aufschreiben und uns schicken.
Dann kriegen wir ja bald eine Menge Post, hä?
Ja, oder sie sprechen die Geschichte selbst auf eine Kassette und wenn genug zusammenkommen, machen wir eine Sendung draus.
Eine richtige Sendung?
Genau, die letzte unserer Sendereihe.
Und du meinst, das klappt? Also gut, dann probieren wir es einfach. Okay. Also, sprechen Sie uns Ihre Radiogeschichte auf eine Kassette und die schicken Sie an Antenne AC, Stichwort Bürgerradio, Drimbornshof in Eschweiler-Dürwiß. Am Schluss der Sendung wiederholen wir die Adresse nochmal. So, und jetzt möchten wir Ihnen aber wirklich mal eine Kostprobe aus unserer Sendereihe anbieten, und zwar aus der ersten Folge von Radio von unten.
Die heißt Radio wird aktiv und läuft nächste Woche.
Da geht's ja dann unter anderem um die Entstehung des Rundfunks. Wie kam man überhaupt auf die Idee, mit einem Sender irgendwas auszustrahlen? Wer nutzte dieses neue Medium dann als erster?
Und wann wurde der Rundfunk daraus, den wir heute kennen?
Darüber haben wir uns auch mit Fachleuten unterhalten, zum Beispiel mit dem Medienwissenschaftler Professor Winfried Lerck aus Münster. Also, Professor Lerck, jetzt kam schon ein paar Mal das Radioprogramm der 20er Jahre zur Sprache. Für welche Art von Sendungen nutzte man denn nun das Radio damals?
Wir wissen, dass das Medium zunächst einmal als reines Übertragungsmedium verstanden war. Es gab wohl einige Leute, die genügend Vorstellungskraft hatten, um sich zu sagen, was man denn alles übertragen kann. Sehen Sie, es gab das Wort Programm noch gar nicht. Es wurde gesagt, die Nachrichten. Das heißt also, damit waren nicht die Nachrichten in unserem Verständnis heute gemeint, sondern damit war der gesamte Stoff dessen, was man gesendet hat, gemeint. Und nun haben sich dann Leute überlegt, ja, was machen wir denn damit? Was übertragen wir denn? Wort und Musik, ja. Wort, da wurden Zeitungen vorgelesen. Da wurden bei den fiktiven Dingen wurden Theaterstücke aufgeführt, zunächst einmal so von der Bühne runter. Und dann dachte man langsam dran, das mediengerecht, wie wir heute sagen würden, umzuarbeiten. Und so entstand dann das Hörspiel als eine eigene Darbietungsform. So entstanden Rundfunknachrichten als eigene Darbietungsform beim Verlesen der Nachrichten aus der Tagespresse, wobei sie übrigens die Verleger heftig beklagt hatten zuweilen, dass irgendein Mitarbeiter einer Rundfunkgesellschaft morgens auf dem Weg ins Funkhaus oder zum Sender, wie man damals sagte, sich die örtlichen Zeitungen kauften und noch eine Reichsausgabe einer Berliner Zeitung und dann damit ins Studio stapfte. Studio hieß damals Besprechungsraum. Und dann selbst oder durch einen Sprecher vom örtlichen Theater das ablesen ließ. Das beunruhigte dann oder machte auch manchen Verleger zornig. Aber langsam entwickelte sich dann die Vorstellung, dass das pure Verlesen nicht so die passende Form sei. Und so geschah das auf vielen Gebieten. Man entwickelte mediengerechte, damals freute man sich über das Adjektiv funkische Formen, um so etwas zu entwickeln wie das, was wir heute eine Sendung und ein Bündel von Sendungen, ein Programm nennen.
Und mit dem waren eine ganze Menge Leute nicht zufrieden. Arbeiter vor allem, die sich in Vereinen zusammengeschlossen hatten, um Radioempfänger zu basteln. Doch in den Sendungen, die der Rundfunk damals brachte, fanden sie sich und ihre Probleme nicht wieder.
Waren die denn damals etwa zensiert?
Ja, genau. Schon vor den Nazis gab es in Deutschland eine strenge Rundfunkzensur, staatlich organisiert.
Ja, na also, da konnte ja nichts wirklich Spannendes aus dem Empfänger kommen.
Stimmt. Deshalb wollten die Arbeiter, also einige jedenfalls, einen eigenen Sender.
Hey, du verrätst ja schon alles. Das reicht jetzt. Nächste Woche kommt da erst mehr drüber.
Liebe Leid, lasst mir erzählen, wie es mir seit 8 Wochen geht. Brief von der Arbeit entwohnt und Kind, ist es meistens ziemlich spät. Mein Weiber liegt im Sessel drin und hört super laut Radio. Ein Wissen hat's auch noch nicht gemacht und Tisch liegt irgendwo. Dup, 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 sind sie lautstark mit. Dup, 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 ist ihr neuster Hit. Dup, 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 sie ruft rhythmisch mit. Dup, 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 sie will Radio hören. Immer wieder, wo in der Radio hören, bei Tag und Nacht. Sie will Radio hören, der streckt mich nieder. Wo in der Radio hören, sie hat mich geschafft.
So, große Überraschung. Na, was habe ich hier?
Also, ich würde sagen, wenn ich das so sehe, das ist eine Kassette.
Ah, stimmt, genau. Das ist die erste Hörerkassette, die wir bekommen haben.
Aber diese Durchsage haben wir doch erst vor 5 Minuten gemacht, also dass uns jeder seine Radiogeschichte schicken kann.
Ja, der Typ war eben flott. Der kam gerade erst aus der Technik, habe ich gesehen. Moment, hier steht drauf, Charlie. Ein bisschen unleserlich. Da steht weiter, meine Radiogeschichten. Sollen wir die nicht sofort laufen lassen?
Jetzt sofort? Geht das denn?
Ach, weißt du was? Das machen wir jetzt einfach. Pass auf.
Radiobesessen war meine Familie eigentlich immer schon. Ich erinnere mich an eine Geschichte, die mir überliefert wurde durch meine Mutter, die im Jahre 1941 spielt. Mein Vetter Rudi hatte es tatsächlich geschafft, im Krieg eine Lehre als Radiomechaniker anzufangen und hat gebastelt in einem, ja, in einer kleinen Bude hinterm Wohnzimmer hat er gebastelt und gebastelt. Er hat sich Detektorenempfänger gebastelt und alles Mögliche. Meine Tante Sophie ging eines Tages in der Kammerstraße in Duisburg, spielte die Geschichte einkaufen bei Lemken, einem kleinen Tante-Emma-Laden an der Ecke. Und als sie rauskam, war der Stadtteil Neudorf von Musik eingedeckt. Marschmusik erklang. Die Leute standen auf der Straße und überlegten, wo denn nun irgendwo was los wäre. Da müsste doch wohl irgendwo ein Schützenfest sein oder Soldaten marschierten. Es war ja schließlich 1941. Meine Tante hat dann hin und her auch überlegt, und aber keiner wusste so richtig eine Antwort. Als sie dann nach Hause kam, hatte sie plötzlich die Lösung. Rudi hatte es nämlich geschafft, irgendwie, Gott weiß wie, sein Radiogerät mit einem Verstärker zu verbinden. Die Röhren glühten, er hatte einen großen Lautsprecher ins Fenster gestellt und mit seiner Marschmusik den gesamten Stadtteil Neudorf abgedeckt.
Immer Radio hören, immer wieder, wenn Radio hören, bei Tag und Nacht. Immer Radio hören, immer wieder, wenn Radio hören, sie hat mich geschafft.
Rudi hat... war ein Freak, würde man heute sagen, ein Radiofreak. Ich bin davon überzeugt, wenn er heute noch leben würde, er ist leider im Krieg geblieben als Soldat, würde er garantiert hier stehen und auch Radio machen. Rudi hatte ein Radio sich gebastelt und eine lange Antenne über den Hof gezogen. Was nur schwierig war, war seiner Großmutter, die natürlich auch schon an Jahren ziemlich auf dem Buckel hatte, zu erklären, wie das Ganze funktioniert. Und immer wieder hat er es ihr erklärt, Oma, es ist doch eigentlich ganz einfach. Da steht irgendwo ein Sender weit weg von hier, da wird die Musik gemacht, und dann sind da so Strahlen, so Wellen, die kommen durch die Luft und die werden dann durch den Draht, das Ding nennt man Antenne, aufgefangen. Und Oma stand also fasziniert am Fenster, schaute immer auf diesen Draht und schrie plötzlich auf, ja, jetzt sehe ich es, die Antenne hat gewackelt.
Immer Radio hören, immer wieder, wenn Radio hören, bei Tag und Nacht. Über Radio hören, immer wieder, über Radio hören, sie hat mich geschafft.
Onkel Fritz, das war der Vater vom Rudi, war eigentlich genauso radiobegeistert. Ich erinnere mich als Kind, ich habe oft bei Tante Sophie und Onkel Fritz im Wohnzimmer gespielt, als kleiner Junge. Wenn aber die Uhr auf voll ging und die Nachrichten anstanden, musste wirklich jedes Geräusch in der Wohnung ersterben. Es kam dann nur ein ernster Blick von Onkel Fritz. Und ein Wort, das hieß nur Nachrichten. Und dann musste alles, aber auch wirklich alles, sofort sich hinsetzen. Und Onkel Fritz hörte dann 4-5 Minuten lang die Nachrichten. Egal, ob der Kochtopf brodelte, ob ich irgendein interessantes Spiel angefangen hatte, war völlig egal. Wer sich in den 4 Minuten auch nur rührte, erntete einen Blick, der durch Mark und Pfennig ging.
Du, Claudia, den kannte ich. Das war der Charlie Hartmann vom Bürgerradio, der sonst immer hier moderiert.
Ach, echt? Mhm. Ja, jetzt wo du es sagst, ich glaube, ja, du hast recht.
Ja, ja,
stimmt.
Doch, das war
und,
der, bestimmt. Mhm.
Und was hast du da jetzt für eine Kassette?
Ja, ich habe hier einen Ausschnitt aus unserer Sendung in 14 Tagen mitgebracht. Also da berichten wir vom Radio im Widerstand. Und damit sind die Sender gemeint, die sich mit ihren Programmen gegen das Hitlerregime gewehrt haben. Von außen, denn innerhalb Deutschlands war das nicht möglich.
Und was hast du ausgesucht?
Ich habe hier eine Sendung der Londoner BBC mitgebracht, denn die wurde am meisten gehört.
Oh, obwohl es verboten war, ausländische Sender zu empfangen?
Ja, trotzdem. Obwohl es streng bestraft wurde, konnten die Nazis das Abhören der verbotenen Sender nie ganz verhindern. Deutschland völlig dicht zu machen, war zum Glück unmöglich.
Und aus London haben die Leute gehört, was wirklich los war?
Genau, und hatten wieder mehr Hoffnung und manche vielleicht Mut zum Widerstand. Wir hören eine Sendung aus dem Februar 1942.
Guten Abend, hier ist der Londoner Rundfunk. Big Ben hat 8 Uhr geschlagen.
Wir haben heute 2 Gäste im Senderaum. 2 merkwürdige Herren. Der eine steht rechts von mir, der andere links. Und der eine sagt immer das Gegenteil von dem, was der andere sagt. Darf ich Sie, mein Herr, auf der rechten Seite einmal bitten, sich vorzustellen?
Ich bin in meinem Leben sehr oft Prophet gewesen und ausgelacht.
So. Und jetzt, mein Herr, Sie. Wer sind Sie? Der andere Herr sagt, er ist Prophet.
Und ich hüte mich vor voreiligen Prophezeiungen.
So. Sie hüten sich vor voreiligen Prophezeiungen. Na, ich glaube, Sie kennen die beiden Stimmen, nicht wahr? Sagen Sie mal, Sie dort rechts. Wie sind Sie hergekommen?
Aus dem Krieg sind wir gekommen, ein... Aus dem Krieg ist unsere...
Einen Augenblick, Sie widersprechen sich ja.
Aus dem Krieg sind wir gekommen, ein
Glaube an einen...
Aus dem Krieg ist unsere...
Halt! Aber warten Sie, wann habe ich das denn schon gehört? Ach, natürlich, das sagten Sie doch am 30. Januar 1939, wenige Monate bevor Sie in Polen einfielen.
Aber Glaube an einen langen Krieg.
Ja, jetzt kann ich Sie mit Ihnen selbst konfrontieren. Darf ich einige weitere Fragen an Sie richten? Zum Beispiel über die deutsche Kriegsproduktion. Zunächst Sie. Sie auf der rechten Seite.
Haben so vorgesorgt, dass in der Mitte dieses gigantischen Materialkrieges sich auf großen Gebieten die weitere Produktion nur mehr einstellen konnte.
Und nun, was sagen Sie dazu? Sie auf der linken.
Und ich muss Sie auffordern, deutsche Völker zu Hause, arbeiten das Waffen! Das Munition!
Merkwürdig. Ist da vielleicht etwas schiefgegangen? Gewiss, die moderne Kriegsführung erfordert ungeheure Munitionsmengen. Wenn ich nur an den Luftkrieg denke. Ach, können Sie mir nicht dazu etwas sagen?
Ja, bei der deutschen Luft.
Nein! Sie auf der rechten Seite.
Aber ich sehr gern, Sie werden bei uns mit dem großen Ausmaß angreifen. Wir werden Ihre Städte ausradieren!
So. Und jetzt Sie auf der anderen Seite. Haben Sie also alles Nötige veranlasst?
Ich habe der deutschen Luftwaffe den Auftrag gegeben, dass sie diesen Krieg human führt.
Jetzt weiß ich, was Sie unter einer humanen Kriegsführung verstehen.
Wir werden Ihre Städte ausradieren!
Danke. Es genügt. Soll ich Ihnen jetzt klipp und klar meine Meinung sagen? Eine von Ihnen lügt, meine Herren.
Ist doch nicht die Zeit.
Oder vielleicht beide. Denn schließlich Ihrer beiden Stimmen gehören doch nur einem Mann.
Was hat der Mann in seinem Leben nicht alles versprochen und nicht alle gehalten?
Allerdings, ich danke Ihnen, meine Herren.
Es dauerte noch 3 Jahre, bis die Alliierten Deutschland von den Nazis befreit hatten. Nach 1945 errichteten sie dann die sogenannten öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Staatsfern sollten die sein und vom Einfluss der Parteien unabhängig. Nie wieder sollte der Rundfunk als Propagandawerkzeug missbraucht werden können.
In den 60er Jahren tauchten dann plötzlich auf der Nordsee die Radiopiraten auf. Schwimmende Musiksender, die sich mit Werbung finanzierten. Und die mit ihren Programmen den Öffentlich-Rechtlichen die Hörer abjagten.
Radio International zum Beispiel, Radio Caroline und besonders Radio Veronica. Heute eine der größten Rundfunkstationen in den Niederlanden.
Daran erinnern wir in unserer Sendung Radiopiraten heute in 3 Wochen.
Radio Veronica met het nieuws.
This is Radio Nazi International on 1367 kHz.
Music Radio. Music Radio. Radio Veronica.
This is Radio Caroline. It is now 12 midnight.
Radio Caroline would like to extend its thanks to Mr. Harold Wilson and his Labour government for at last, after over 3.5 years of broadcasting, recognizing this station's legality. It's right to be here. It's right to be broadcasting to Great Britain and the continent. It's right to give the music and service to the peoples of Europe, which we have been doing since Easter Sunday, 1964. And we in turn recognize your right as our listener to have freedom of choice in your radio entertainment, and of course that Radio Caroline belongs to you. And we love you. Caroline continues.
Das war zum Schluss der Moderator von Radio Caroline, der befand sich mit seinem Sender irgendwo auf hoher See und weil ihn da keiner schnappen konnte, bedankte er sich ein bisschen ironisch bei der englischen Regierung.
Aber auch im Binnenland gab's plötzlich diese Radiopiraten. In Höxter war zum Beispiel ein Sender zu hören, der sich Paderborner Rundfunk nannte. Der brachte neben Wortbeiträgen auch Musik mit kritischen Texten.
Gebt ihm jeden Namen, hier liegt nur ein Soldat und keiner weiß etwas von ihm. Er war vielleicht ein Deutscher, ein Spanier aus Madrid. Er kam vielleicht aus London oder Wien. Er war vielleicht Franzose, ein Mann aus der Türkei, ein Sergeant, der einst aus den Staaten kam. Für die Gräser, für das Laub, für die Steine und den Staub, kommt es darauf überhaupt nicht mehr an. Er war uns vielleicht feindlich, vielleicht ein guter Freund. Er war vielleicht ein Jude oder Christ. Vielleicht war er ein Moslem, vielleicht ein Methodist. Er war vielleicht ein indischer Buddhist. Er kämpfte für die Freiheit. Vielleicht auch nur um Geld. Er hatte für die Zukunft seinen Plan. Für die Gräser, für das Laub, für die Steine und den Staub kommt es darauf überhaupt nicht mehr an.
Das war ein Musiktitel, den man im Paderborner Rundfunk, einem illegalen Sender, hören konnte. Sein Gründer hieß Christoph Schäffler und der hat eine ziemlich bewegte und abenteuerliche Radiogeschichte hinter sich.
Auch die hören Sie in 14 Tagen bei Radio von unten. Heute zunächst ein kurzer Ausschnitt. Also, wie kam Christoph auf die Idee, selbst Sendungen auszustrahlen?
Ich habe als Jugendlicher die Rundfunkwellen erstmal technisch entdeckt, indem ich also festgestellt habe, dass man mit sehr wenigen technischen Mitteln doch relativ weit zu hören war und irgendwas im Radio machen konnte. Das heißt tatsächlich, dass da an der Stelle im Radio es nicht rauschte, sondern auch ein Träger stand. Das heißt, da war ein Raum, wo nichts passierte. Das war mir aber dann nicht gut genug, dass da nur einfach ein Träger rumstand, sondern wir sind auch sehr schnell dazu übergegangen, wirklich eigene Programme über das Gerät, was wir da selbst gebaut hatten, auszustrahlen. Das war jetzt ein ganz primitives Teil, an sich zusammengebaut aus alten Radios, aus einer Röhre, zwei Trafos, dann noch einem Drehkondensator und einer, ja, so einer Schwingleitung, Lecherleitung nennt man das. Wir haben die Sendungen teilweise, ja, eigentlich am Anfang aus unserem, ja, da wo ich wohnte, aus dem Haus, einfach oben den Sender und im Dachboden an Balken genagelt. Und eine Etage tiefer war das Studio. Das Studio, das bestand aus einem Schallplattenspieler meiner Mutter, einem Mikrofon, was kein Mikrofon war, sondern das war eigentlich ein Lautsprecher. Der Lautsprecher wurde als Mikrofon benutzt. Und da haben wir dann ganz irre, aufregende Programme gemacht. Piratensender gab es damals sehr wenige. In Höxter, dort wo wir das gemacht haben, auf UKW gab es eigentlich keinen einzigen, außer uns, weit und breit. Und von da aus fiel das natürlich auch sehr schnell auf und die Leute haben dann auch sich für sowas interessiert. War ja unheimlich spannend, einen illegalen Sender. Zu den Jugendlichen sowieso. Die haben ja auch nachts dann an ihren Radios gehangen und haben Radio Caroline, Radio Nordsee und eben halt diese ganzen Musikpiraten gehört, die ja von hoher See aus gesendet haben. Ne?
Spannende Programme machte der Radiopirat Christoph Schäffler später auch in Aachen. Wir werden die Sache weiterverfolgen, und zwar in dieser Sendereihe in genau einem Monat.
Dann heißt unser Thema Freie Radios.
Die entstanden Ende der 70er Jahre, weil sie das Gefühl hatten, in den großen Rundfunkanstalten nicht zu Wort zu kommen.
Zum Beispiel in Bremen.
Schalt das Radio ein, woll nicht alleine sein. UKW Kanal 104, fahr die Antennen aus auf deinem Bremer Haus. Die unzensierte Welle will zu dir. Jeden Mittwochabend kurz nach sechs, wenn sich die Sonne hinterm Wolkenberg versteckt, dann wird laut und hörbar weit ein Tigerpferd aus der Verborgenheit. Es galoppiert durch Paragraphen und Frequenzgestrüpp auf UKW Kanal 104. Das weißgestreifte schwarze Zebratier. Komm, schalt das Radio ein, woll nicht alleine sein. Fahr die Antennen aus auf deinem Bremer Haus. Die unzensierte Welle will zu dir. Naja. Irgendwo in dem Antennenwald lauert ein Tierfänger versteckt im Hinterhalt. Den ärgert es noch jedes Mal, denn Radio Zebra sendet illegal. Und wie der Lauscher an der Wand, so hört er deutlich mit und merkt, dass er im Grunde wenig weiß. Das macht bekanntlich nicht nur Schnüffler heiß. Komm, schalt das Radio ein!
Solche unzensierten Wellen konnte man Anfang der 80er Jahre an vielen Orten in der Bundesrepublik hören.
In Freiburg Radio Dreieckland, das sich gegen Atomkraft und Umweltzerstörung wandte. In Aachen das Freie Radio Aachen.
Und im niedersächsischen Wendland das Freie Radio Wendland. Es unterstützte die Leute, die das atomare Endlager in Gorleben verhindern wollten und die den dafür vorgesehenen Bauplatz besetzt hatten.
Als der geräumt wurde, berichtete nur noch das Freie Radio Wendland, was auf dem Platz geschah.
Diese Reportage machte Rundfunkgeschichte, von unten sozusagen. Die Berichterstatter der offiziellen Medien nämlich konnten die Vorgänge nicht mehr beobachten. Die Polizei hatte sie vom Bauplatz abgedrängt. Und deshalb übernahmen selbst einige öffentlich-rechtliche Sender die Räumungsreportage, live.
Wer jetzt als nächstes dran ist, Turm Unterstützungsgruppe unter dem ganz großen Turm oder Freundschaftshaus. Nicht abzusehen.
Auf der anderen Seite kommt auch eine Raupe rein. Die Berliner Häuser sind sozusagen flach. Jetzt gehen die Raupen über auf die NRW-Häuser, die mit so viel Liebe und Mühe aufgebaut worden sind, dass man das Wein kriegen könnte.
Mehr über die Zeit der freien Radios heute in 4 Wochen. Dabei werfen wir dann auch einen Blick über die Grenze. Wir sprechen mit den Machern des freien Radio Distel. Und wir lernen niederländische Kaffeesender kennen.
Doch damit sind wir natürlich nicht am Ende unserer Sendereihe. Wenn Sie auf Empfang bleiben, dann erfahren Sie, wie aus der freien Radiobewegung die Idee des gemeinnützigen Rundfunks hervorging.
Also eines Radios, in dem jede und jeder zu Wort kommen sollte.
So wie bei uns im Bürgerradio. Dessen Geschichte begann am 1. April 1990, als in Duisburg das erste Lokalradio Nordrhein-Westfalens auf Sendung ging. Und damit durften zum ersten Mal Bürgerinnen und Bürger selbst täglich Programm machen.
Dafür stehen Ihnen pro Tag 15% der Sendezeit zur Verfügung. So legt es das nordrhein-westfälische Landesrundfunkgesetz fest. Und deshalb heißt das Ganze
15%-Regelung.
Und wie die Bürgerradio-Initiative diese 15%-Regelung erkämpften
und welche Programme sie machten, bis es dann wirklich ernst wurde mit dem Senden,
das berichten wir am Schluss unserer Reihe.
Radio von unten.
Thank you.
Das war ein Programmhinweis für Radio von unten, einer etwas anderen Geschichte des Rundfunks. Die Redaktion hatte Martin Bott, in der Technik saß der Hennes. Und das Ganze wurde hergestellt in der Radiowerkstatt des Bürgerradios Kreis Aachen. Nächste Woche um dieselbe Zeit, Radio wird aktiv.
Und vergessen Sie nicht, uns Ihre Radiogeschichten zu schicken. Noch einmal die Adresse zur Erinnerung. Antenne AC, Stichwort Bürgerradio. Brimbornshof in 5180 Eschweiler-Dürwiß.